man darf nicht sich fühlen wie in so einem Jump-and-Run-Spiel, wo man irgendwie ein Stück weit geradeaus läuft, dann muss man irgendwo hochspringen, dann muss man eine Weile durch den Tunnel und dann muss man, also man muss ja, man will ja nicht das Gefühl haben, dass das Radfahren in der Stadt selber die Herausforderung ist, sondern man will ja eigentlich entspannt von A nach B kommen.
Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Erfahrungen und Gedanken zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Vassilis von Rauch verantwortet die politische Kommunikation von Zukunft Fahrrad. Als Zusammenschluss, wie sie es selber nennen, dynamischer und innovativer Unternehmen der Fahrradwirtschaft, möchte man eine nachhaltige Mobilitätswende fördern. Wir sprechen über den Weg hin zu dieser Mobilitätswende, vor allem aber auch über die Hindernisse. Am Ende kommen wir natürlich immer wieder auf das Thema Fläche und Infrastruktur. Doch für den Weg dahin und in Bezug auf die angewandten Hebel hat Vassilis mit Zukunft Fahrrad einige ganz spannende Ideen. Für mich war es interessant, diese Perspektiven zu sehen und vor allem freue ich mich auf mehr Kapazität in der politischen Kommunikation zugunsten des Fahrrads. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Vassilis von Rauch. Was ist schön, dass es klappt. Es ist so bei uns im Podcast, wir machen immer das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir wollen heute den Tag gemeinsam Radfahren, sitzen jetzt an einem Lagerfeuer, trinken ein Bierchen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
Ja, erstmal freut es mich total, endlich mal wieder in Ruhe Radfahren und draußen sein zu können. Ich bin seit kurzem Vater und habe kurze Nächte und viel Zeit mit anderen Dingen als Sport. Und weil ich aber sonst eigentlich begeisterter Outdoor-Sportler bin, ich bin Sportkletterer und gehe auch gern bouldern und Bergsteigen, Fahrradfahren, seitdem ich mich mehr mit dem Thema beruflich auch befasse. Oder je mehr ich das tue, desto mehr Spaß macht mir das auch, Touren zu machen. Aber ja, in der letzten Zeit bin ich nicht so viel dazu gekommen. Also insofern bin ich erstmal ziemlich happy, dass ich da mit euch, mit dir am Lagerfeuer sitzen kann und ein bisschen quatschen kann. Ich bin seit mittlerweile gut 10 Jahren so im Bereich Fahrrad unterwegs, habe schon ganz viel auch zum Thema Elektrofahrräder, Lastenfahrräder gemacht, war dann beim VCD im Bundesvorstand und Bundesvorsitzender und habe dann eigentlich so mit dem Blick auf eine bessere und engagiertere Lobbyarbeit diesen Verband Zukunft Fahrrad gegründet. Das ist so ein bisschen mein berufliches Wer bin ich? Ja, und freue mich jetzt über den Austausch.
Okay, dann lass uns vielleicht nochmal kurz in die Historie schauen, bevor wir uns Zukunft Fahrrad näher anschauen. Wie würdest du sagen, bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Also was waren für dich so die prägenden Schritte, um am Schluss jetzt eben Zukunft Fahrrad zu gründen und vorzusitzen?
Also ich habe während meinem Studium, ich habe Geografie studiert und das lag daran, dass mich einfach wahnsinnig interessiert hat, warum Gesellschaften, Wirtschaftssysteme und Länder so, oder das ist ja die Wissenschaft dessen, was auf der Erdoberfläche passiert, wenn man es ganz allgemein übersetzt. Das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und das Studium hat mich da total abgeholt. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, hey, ich muss es konkret auf irgendwas runterbrechen, sonst bin ich am Ende, stehe ich da mit einem Diplom, mit dem man eigentlich nichts anfangen kann. Und da bin ich dann über einen studentischen Hilfskraftjob beim Verkehrsclub Deutschland in das Thema Mobilität reingekommen, habe da zu allen möglichen Verkehrsmitteln Expertise aufgebaut, Mitglieder beraten, also war so ein Allround-Talent dann. Und bin dann direkt nach dem Studium übernommen worden in einem damals riesengroßen NKI, also Klimaschutzinitiative-Projekt mit Verbraucherzentralen zusammen. Und da ging es dann eben darum, dass sich jeder im Team ein oder zwei Verkehrsmittel aussucht, zu denen er oder sie besonders Expertise aufbaut, um eben dann wirklich auf einem hohen Level beraten zu können und Beratungstools zu entwickeln. Und damals war es dann so, dass ich irgendwie überlegt habe, welches Verkehrsmittel finde ich denn eigentlich am attraktivsten, am sympathischsten und überzeugt mich am meisten. Und das war dann das Fahrrad. Und das Coole war, dass zu dem Zeitpunkt auch die Elektrofahrräder aufkamen. Das war so 2009 ungefähr, 2008, 2009. Da gab es so die ersten, damals noch ziemlich mittelmäßig von der Optik, die ersten E-Bikes, und die anderen, die klassischen Fahrradverbände, haben da so ein bisschen die Finger von gelassen, weil das irgendwie noch so, also man war sich da irgendwie noch gar nicht sicher, ob man die überhaupt gut findet. Der ADFC hat das irgendwie ziemlich kritisch gesehen, und ich habe damals gedacht, hey, geil, das ist doch eigentlich, das bringt dieses Produkt, was die Praktikabilität im Alltag betrifft, einfach auf eine ganz neue Stufe. Und bin dann Testfahrer gewesen bei Extra Energy, habe also dann auch einen super hohen technischen Einblick bekommen, sehr schnell, und war dann einfach ratzfatz, würde ich jetzt mal so salopp sagen, Experte in dem Thema, weil es einfach noch nicht so viele Experten gab zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich beim VCD dieses Besser E-Rad kaufen Projekt gemacht, wo es um quasi eine Konsumerberatung für E-Bikes gab, wo man so eine Typentesten machen konnte und so weiter. Die Seite war damals was Besonderes. Mittlerweile gibt es irgendwie Greenfinder und tausend andere Plattformen, die sowas kommerziell machen. Aber wir haben es damals so quasi als NGO, Non-Profit gemacht. Und dann, ja, war das ja relativ schnell etabliertes Thema. Ist ja dann nochmal, also klar, von 2012 bis heute nochmal einen atemberaubenden Wachstum gemacht, aber das Thema war dann irgendwie gesetzt. Und dann war bei mir so, was ist denn jetzt das nächste Fahrradthema, was wirklich das Potenzial des Verkehrsmittels krass steigern kann? Das waren dann die Cargo-Bikes. Dann habe ich beim VCD ein Cargo-Bike-Projekt gemacht mit Arne Behrensen, der jetzt Cargo-Bike jetzt macht. Ja, und so hatte ich mich dann irgendwie schon in dieses Thema total reingefuchst, hatte einen riesen Spaß an der Sache, war auch auf Eurobikes und so weiter gewesen, und für mich war dann klar, auch als ich im VCD-Vorstand war, dass ich halt dieses Thema Fahrrad als Spezialthema weiterhin haben werde. Und dann kam so über eine Teilzeitbeschäftigung bei Jobrad, kam so diese Klarheit auf, okay, diese ganzen neuen Services brauchen eine stärkere Lobby. Und überhaupt muss die Fahrradwirtschaft politisch sich stärker zeigen in Berlin. Und es muss einfach in den nächsten Jahren, die sind ja wirklich entscheidend, sowohl was Klimaschutz betrifft, als auch was Mobilitätswende betrifft, in diesen Jahren muss einfach was gehen. Und wir haben das Gefühl gehabt, da geht noch mehr. Und deswegen haben wir diesen Verband dann mit 20 Gründungsunternehmen, die eben die gleiche Vision damals hatten, gestartet und sind jetzt mit, ja, locker doppelt so vielen Mitgliedern unterwegs. Also haben die ganze Sache schon auch ein ganzes Stückchen weit getragen.
Lass uns vielleicht, bevor wir jetzt wirklich nochmal so quasi damit auch in die Zukunft schauen, nochmal also die Frage, wie dein persönlicher Bezug zum Fahrrad eigentlich ist. Weil das, also der Zugang jetzt klingt so ein bisschen, also so eine Mischung aus zufällig und ist schon auch passend, aber also, wo kommt dein Bezug zum Fahrrad dann her?
Ja, genau, vielleicht nochmal ein paar Worte mehr dazu. Das ist gut, dass du fragst. Also, wie gesagt, ich fand das damals das überzeugendste und beste Verkehrsmittel in dieser Situation, als ich mich da entscheiden musste. Ich selber bin aber schon immer Alltagsradler gewesen. Also ich war für mich immer klar in der Stadt, ich fahre nicht, komme nicht anders von A nach B als mit dem Fahrrad. Und das ist auch heute noch so. Ich bin jetzt sogar an den Rand von Berlin gezogen und finde aber auch, dass man hier im vermeintlichen ländlichen Raum sehr, sehr viel mit dem Fahrrad machen kann. Also ich bin vor allen Dingen jemand, der das Fahrrad einfach absolut praktisch und logisch findet, zu benutzen im Alltag. Und bin aber, das ist vielleicht ein bisschen andersrum, als es bei vielen anderen ist, ich bin dann eigentlich eher so rum auch auf das Freizeitradeln gekommen. Also ich habe dann irgendwann mal eine Radtour von Bern aus nach Südfrankreich gemacht, über ein paar Tage die Rhone entlang, und war völlig geflasht davon, was für Glücksgefühle man irgendwie freisetzt, wenn man durch eine schöne Landschaft über ein paar Stunden am Stück mit dem Fahrrad radeln kann. Und genau, also wann immer ich das kann, was leider im Moment nicht so häufig ist, dann finde ich das auf jeden Fall auch ziemlich cool, mal eine längere Radtour zu machen. Und ich glaube jetzt hier, ne, ich bin jetzt, wie gesagt, an den Rand von Berlin gezogen. Hier gibt es ja wahnsinnig viele Seen. Hier ist der Kopenhagen-Radweg. Und viele Leute fahren hier auch mit Gravelbikes durch die Wälder. Ich glaube, das werde ich mir auch in den nächsten ein, zwei Jahren noch ein bisschen erschließen.
Jetzt lass uns vielleicht mal, weil das hatten wir im Vorgespräch schon, da hattest du gesagt, so das, was du machst und deine Aufgabe ist im Grunde politische Kommunikation. Magst du da vielleicht nochmal ein paar Worte zu verlieren, was ich mir konkret unter politischer Kommunikation vorstellen kann?
Ja, klar. Also ich denke, Es ist eben ganz entscheidend, dass eine Branche, die sich weiterentwickeln will und die ihren Markt weiterentwickeln will, also die auch mit eigenen Produkten und neuen Businessmodellen erfolgreich sein will, dass die ganz stark gucken muss, was passiert in Berlin, welche Themen sind da gesetzt, was für Gesetzesvorhaben gibt es, wo kann man Dinge so beeinflussen, dass sie die Bedingungen letztendlich für die Fahrradwirtschaft verbessern. Und ich glaube, wenn man das nicht tut als Branche, dann verliert man einfach viele Chancen. Ich glaube, wenn man sich die erneuerbaren Energien anschaut, dann sieht man, dass da in bestimmten Bereichen einfach große Chancen vertan wurden. Zum einen natürlich, weil schlechte Politik gemacht wurde, aber auch, weil vielleicht die Lobby der Branche nicht so groß war, wie sie hätte sein können. Wenn man dann andersrum auf die Autobranche schaut, die in der Phase, wo wir mit Klimawandel und Ukraine-Krieg und allem Möglichen eigentlich, also was heißt alle möglichen? Also wir kennen diese Argumente ja, warum wir weniger Autoverkehr mit Benzinern brauchen und mit Dieselautos, die das da trotzdem erreicht, dass wir diesen Tankrabatt bekommen, obwohl die Preise auch schon wieder fallen. Dann sieht man ja, sagen wir mal im Positiven jetzt gesprochen, völlig unabhängig davon, wie schrecklich das eigentlich ist und wie verantwortungslos, dann sieht man mal, was man eigentlich mit politischer Arbeit letztendlich erreichen kann. Weil das würde nicht passieren, wenn nicht der VDA mit 170 Leuten und die großen Autokonzerne jeweils auch nochmal mit einigen Dutzend Leuten Interessenspolitik machen würden in Berlin. Das ist sozusagen meine Aufgabe. Ich möchte die wirtschaftlichen Bedingungen für die Fahrradbranche verbessern und gleichzeitig haben wir als Zukunft Fahrrad ein ganz klares Bekenntnis auch zur Aufgabe Klimaschutz. Wir wollen, dass der Verkehr seine Sektorziele erreicht und wir glauben, dass das Potenzial des Fahrrads dabei immer noch krass unterschätzt wird in den politischen Diskussionen und zwar sogar bei den Grünen.
Lass uns da vielleicht mal gleich bleiben. Magst du vielleicht mal kurz beschreiben, also was so Punkte sind, wo du glaubst, dass das Rad sehr stark unterschätzt wird und also würde mich tatsächlich auch gerade bei den Grünen interessieren, also wo glaubst du, dass es da noch nicht weitreichend genug gedacht wird?
Also ich glaube, was einfach häufig so ist, ist, dass Leute halt von ihrem Alltag aus denken. Und ich denke, viele Grüne fahren, also sag ich jetzt mal, das ist jetzt, wird jetzt sicherlich nicht allen gerecht, aber ich glaube, sehr präsent bei den Grünen und so war es auch beim VCD, wo ich als Vorstand lange Zeit aktiv war, ist die Bahn und der öffentliche Nahverkehr halt sehr präsent. Und das ist ja auch wahnsinnig wichtig, keine Frage. Ja, das muss ausgebaut werden. Das ist das sogenannte Rückgrat der Verkehrswende, das sehe ich auch so und deswegen verknüpfen wir und arbeiten auch zusammen mit den anderen Verbänden, zum Beispiel dem Verband der Verkehrsunternehmen oder der Allianz pro Schiene, weil wir eben immer das Rad im System sehen. So, das ist mal vorweg. Also da habe ich überhaupt gar keine Frage, das ist ganz wichtig. Aber ich habe es ja anfangs gesagt, ich bin mit E-Bikes und Cargo-Bikes irgendwie eingestiegen. Ich bin der Auffassung, dass man Wege, wenn man jetzt wenn man das Glück hat, gesund zu sein, dann ist man meiner Meinung nach in der Lage, Wege zwischen 0 und 10 Kilometern mit E-Bike, Cargo-Bike oder normalem Fahrrad zu machen. Man ist auch in der Lage, sich das Fahrrad als Zubringer zum Nahverkehr zu nutzen und damit die Reichweite von Stationen eben extrem zu erhöhen. Und ich glaube, dass das, was das eigentlich bedeutet, wenn man das mal runterdekliniert, das sind ja eine Mehrheit der Arbeitswege, das sind eine Mehrheit der Alltagswege, die in diesen Bereich reinfallen potenziell. Das wird, glaube ich, nicht begriffen, dass dann am Ende damit auch eine große Menge an Treibhausgasen eingespart werden kann. Man sagt ja dann immer, das ist zumindest ein Argument, was ich sehr häufig gehört habe, ja, das sind so kurze Wege, das lohnt sich ja eigentlich treibhausgasmäßig gar nicht. Aber das, wenn man das ehrlich rechnet, stimmt das meiner Meinung nach nicht. Und ich glaube, das wird eben selbst von Leuten, die Verkehrswende als wichtige Aufgabe sehen, nicht zu Ende richtig bewertet. Weil selbst wenn man, natürlich wird man nicht jeden aufs Fahrrad bringen, gar keine Frage, man soll auch niemanden dazu zwingen, ja. Aber man kann trotzdem, wenn man gute Infrastruktur anbietet, ja sehen, was dann passiert. Wir haben es ja jetzt in München und in Berlin während Corona gesehen. Wir sehen es in Freiburg, wenn da eine Autospur mal umgewidmet wird. Von einem Tag auf den anderen ist der Radverkehr ja da. Und dieses Potenzial, glaube ich, da wird dann immer noch zu kompliziert gedacht und letztendlich, wenn man es macht, dann kommen die Radfahrer. So, das wäre jetzt mal so dieses Infrastrukturthema. Und dann ist es ja aber auch so, wir haben mit dem Leasing seit 2012 einen kometenhaften Aufstieg vom Fahrrad in der betrieblichen Mobilität. Mittlerweile haben wir viele 10.000 Arbeitgeber, die Hälfte der DAX-Konzerne, unter ihnen die ganzen großen Automobilisten, die Leasing anbieten. Und das war einfach nur eine gesetzliche Gleichstellung des Fahrrades mit dem Dienstwagen. Das heißt, auch solche solche kleinen Änderungen, die eigentlich nur eine Gleichberechtigung bedeuten können, eben eine Riesenveränderung und ein großes Potenzial freisetzen. Und da denke ich dann eben als nächstes natürlich Elektromobilitätsförderung. Warum fördern wir Plug-in-Hybride mit vielen Milliarden, irgendwelche mehrere Tonnen schweren Autos mit ein paar hundert PS? Und bei den Cargo-Bikes zum Beispiel sind es eben dann nur die geteilten oder die gewerblich genutzten oder mit 1000 Einschränkungen. Das ist einfach eine krasse Ungerechtigkeit und gleichzeitig sehe ich da aber ein Riesenpotenzial für eine Verkehrswende und sehe auch nicht, warum man die nicht auch fördern soll, weil gleichzeitig haben wir da eine mittelständische Wirtschaft im Cargo-Bike-Bereich zum Beispiel, die durchaus von Förderung auch profitieren würde im Sinne von einer schnelleren Entwicklung zu höheren Stückzahlen, dann vielleicht auch geringeren Preisen zum Beispiel.
Ich würde jetzt zu Anfang tatsächlich gerne nochmal so in die Gründungshistorie von Zukunft Fahrrad schauen. Denn gefühlt, also von außen angeschaut, würde ich sagen, in dem Bereich gibt es ja vielleicht schon den ein oder anderen Verband. Nimm uns vielleicht nochmal wirklich da kurz mit, warum ihr euch gegründet habt, mit welcher Zielsetzung und wieso die Aufstellung auch mit anderen Verbänden gemeinsam ist in Berlin.
Klar, also wir sind ja 2019 an den Start gegangen. Damals waren wir der einzige Verband, der die Zentrale in Berlin hatte. Das war von uns einfach wir haben klar gesagt, ein Wirtschaftsverband heutzutage muss zentral in Berlin sein. Und die anderen Verbände hatten jeweils eine Dependance in Berlin, aber die Hauptzentrale nicht in Berlin. Das war so ein Punkt, der sozusagen für uns nochmal verdeutlicht hat, uns geht es wirklich darum, volle Kraft auf eine professionelle, zeitgemäße Interessensvertretung fürs Fahrrad in Berlin zu machen. Das ist das, sagen wir mal so, was jetzt den Lobbyansatz betrifft. Ich glaube, wir haben auch innerhalb von sehr kurzer Zeit mit überschaubaren Mitteln sehr viel Lobbykraft auf die Straße oder auf den Radweg gebracht. Wir haben, denke ich, jetzt eine ganz gute Geschäftsstelle, wir haben gute Leute und werden da auch noch weiter nachlegen, sobald wir das können. Also wir wollen wirklich kein Geld sparen, sondern wirklich sehen, dass wir so schnell wie möglich da von der Stelle kommen. Das ist sozusagen eine gewisse, würde ich mal sagen, Ungeduld oder so eine Hungrigkeit von den Mitgliedern, die den Verband auch gegründet haben. Das eint uns. Also die Mitglieder, die bei uns dabei sind, sind wirklich zum allergrößten Teil welche, die sagen, okay, wir haben unser Geschäft hier, aber wir haben hier auch eine gesellschaftliche Aufgabe und wir wollen das Thema einfach nach vorne bringen, weil es uns auch um die Zukunft letztendlich des Verkehrssystems und des Klimas geht so. Und das andere, was jetzt mal so ein ganz, ganz pragmatischer oder formaler Grund war, dass wir mit den allen, die nicht Industrie und nicht Zulieferer und nicht Handel sind, die hatten einfach keinen Interessensverband. Es gab keinen Verband, der sich um diese Themen gekümmert hat. Und ich habe es ja eingangs schon oder schon vor ein paar Minuten gesagt, dieses Thema Leasing zum Beispiel, ne, ist 2012 mit dem Erlass, dass Diensträder den Autos gleich behandelt werden, ist das gekommen. Das hätte aber genauso gut, wenn der Erlass abgeschafft wird, von heute auf morgen wieder in der Versenkung verschwinden können. Wir reden jetzt aber mittlerweile von einem Markt, der im Milliardenbereich Umsätze für die gesamte Branche erzielt. Also da profitiert von jedem Zulieferer über Hersteller, über jedem Händler letztendlich unterschiedlich deutlich, aber alle profitieren letztendlich von diesem Thema Leasing. Und gleichzeitig hatten wir aber eine Situation, dass keiner der Verbände sich dieses Themas so richtig angenommen hat. Und wir haben quasi dann, also die Leasingbranche hat dann jedes Jahr mit etwas flauem Gefühl im Magen aufs Jahressteuergesetz gewartet und gehofft, dass da keine böse Überraschung kommt. Und das war dann einfach an einem bestimmten Punkt kein Zustand mehr. Da mussten wir einfach sagen, okay, also jetzt das und dann kommen ja noch die Abos und die Sharing-Dienstleister und die Logistiker und die Versicherer, diese ganzen wichtigen Services, die es eben im Fahrradbereich gibt, die brauchen ein Dach, wo sie sich gemeinsam für ihre Interessen einsetzen können. Das wollten wir natürlich auch mit Zukunft Fahrrad dann bieten.
Jetzt hatten wir es gerade schon, also wer so quasi bei euch Mitglied ist, wer euch finanziert. Jetzt würde ich da ein Stück weit unterstellen, also deren Unternehmenszweck von Hause ist jetzt erstmal Räder verkaufen, Dienstleistungen verkaufen. Und gefühlt ist schon bei den meisten, auch bei solchen Ausgaben, ja schon ein bisschen der Hintergedanke, okay, wir erschließen uns damit auch einen größeren Markt. Also so attraktiver Radfahren wird, umso größer wird der Markt für die beteiligten Unternehmen. spielt das in eurer täglichen Arbeit eine Rolle, dass es diesen Zweck dahinter auch entsprechend gibt, oder ist es einfach ein gutes, also ist beides die gleiche Richtung, von daher funktioniert das, oder wie geht ihr damit auch um?
Also zumindest kann man mal sagen, dass bei uns das Überlappen von Zielen sehr groß ist. Also ich denke, dass eine Markterweiterung, Marktentwicklung im Fahrradbereich meistens auch einhergeht mit einer positiven Auswirkung auf Umwelt, Gesundheit, Lebensqualität in Städten, Flächenverbrauch, auch Teilhabe letztendlich, weil man natürlich als Mensch mit weniger Einkommen an sich, wenn die Bedingungen es hergeben, wenn mein Wohnort alles, was man braucht, in der Nähe hat, dann ist es natürlich viel günstiger, auch seine Mobilität mit dem Fahrrad zu bestreiten als mit einem Auto. Also insofern, ich glaube, da gibt es eine sehr, sehr große Deckung zwischen gesellschaftlich hehren Zielen sozusagen und dem wirtschaftlichen Interesse eines Unternehmens, mehr Geld zu verdienen. Aber es gibt natürlich auch so Themen wie Nachhaltigkeit und Produktlebenszyklen. Was machen wir mit den Lieferketten? Wo kommen unsere Sachen? Unter welchen Arbeitsbedingungen werden die hergestellt und so weiter? Und da denke ich schon, dass es potenziell auch mal sozusagen also da muss man sicherlich auch mal an der einen oder anderen Stelle gucken, so dass man sich selber auch einen harten Standard irgendwie anlegt und auch kritisch mit den eigenen Praxen umgeht sozusagen. Das machen wir natürlich, und da ist ja jetzt die Branche insgesamt auch dran, als jetzt mal ein Beispiel. Also insofern, es gibt diese Bereiche, aber ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, mehr Fahrrad ist in der Regel auch eine wünschenswertere Gesellschaft, um es mal so ganz platt zu sagen.
Dann lass uns wirklich jetzt mal so in eure konkrete Arbeit reinschauen. Du hattest jetzt vorhin schon gesagt, ihr seid so die, oder ihr wart die Ersten, die wirklich in Berlin angesiedelt waren. Es gibt durchaus ein Missverhältnis aus politischer Kommunikation für eine Automobilbranche im Vergleich zur Radbranche. Hast du da so Zahlen im Vergleich? Also wie viele Leute machen in Berlin politische Kommunikation für den Radbereich? Wie viele sind es fürs Auto?
Also ich habe es ja vorhin gesagt, der VDA hat 170 Leute alleine. Bei den Automobilherstellern ist es teilweise so, dass die in den jeweiligen Bundesländern sehr groß aufgestellt sind. Also Daimler in Baden-Württemberg zum Beispiel, und VW ist ja extrem auch mit der Landesregierung verwoben sozusagen. Also das ist ein Level, wo wir, glaube ich, auch einfach, das muss man einfach sehen, da sind wir sehr weit von entfernt. Das ist vielleicht auch gar nicht wünschenswert, da hinzukommen. Aber das ist schon sowas, was man sich ehrlicherweise anschauen muss. Also ich glaube, man muss sich schon klar sein, dass man, wenn man wirklich eine Verkehrswende erreichen will und das Fahrrad voll mit seiner Kapazität darin vorkommen will, dann muss man sich letztendlich mit dieser Struktur messen. Und das heißt dann zum Beispiel auch, dass auch einzelne Unternehmen politische Interessensvertretungen aufbauen sollten und nicht nur die Verbände. Das beißt sich ja nicht, sondern das ergänzt sich. Und also was jetzt die Personenanzahl in Berlin betrifft, ich würde mal sagen, dass wir wahrscheinlich, wenn man den ADFC jetzt als nicht Wirtschaftsverband, sondern als ein Verbraucherverband sozusagen mitzählt, dann sind wir wahrscheinlich irgendwas zwischen 10 und 20 Leuten. Je nachdem, wie man jetzt beim ADFC ist sehr viel ja auch Gliederungen und Radtourismus und solche Themen. Je nachdem, wie scharf man jetzt ist in der Abgrenzung zwischen politischer Kommunikation und Verbandsarbeit, kommt man da ein bisschen auf eine andere Zahl. Aber man liegt auf jeden Fall um ein Vielfaches unter dem, was die Autoindustrie hat.
Lass uns von da wirklich mal so, was ist denn das, was ihr konkret tatsächlich macht? Also was oder worin besteht quasi damit deine tägliche Arbeit, die tägliche Arbeit von Zukunft Fahrrad? Und was sind auch so eure kurz- bis mittelfristigen Ziele, die ihr habt?
Also ich würde sagen, also ein Löwenanteil dessen, was wir machen, ist Treffen mit Bundestagsabgeordneten, mit Mitarbeitenden und verschiedenen Ebenen von Ministerien, um einfach unsere Themen mit den jeweiligen politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zu besprechen, zu zeigen, dass wir Lösungen haben für die Probleme, die Politik hat, Denn wir wissen es, im Verkehrsbereich, die Probleme sind enorm, die die Politik an der Stelle hat. Der Verkehrssektor ist das Problemkind im Klimabereich und das ist ja mittlerweile auch ein gesetzlich hinterlegtes Problem. Das heißt, man muss da auch was tun. Insofern gibt es auch eine Gesprächsbereitschaft bei den meisten Politikerinnen und Politikern. Und wir kommen dann mit Themen wie zum Beispiel jetzt eine Ausweitung der Cargo-Bike-Förderung oder dem Thema Mobilitätsbudgets. Wie kann man das so umsetzen, dass ein Unternehmen wirklich ein attraktives Mobilitätsbudget schnüren kann, in dem alle Mobilitätsformen mit drin sind und das auch steuerlich einfach umzusetzen ist. Oder wir kommen eben mit so einem Thema wie einer gesetzlichen Absicherung des Dienstradleasings. Und natürlich haben wir dann auch, und das vielleicht auch nochmal, weil du ja auch angesprochen hattest, Kooperation mit den anderen Verbänden, dann haben wir natürlich auch Themen, die uns alle angehen. Also ich sag mal, eine bessere Infrastruktur und eine langfristig abgesicherte Finanzierung für den Ausbau von Infrastruktur, das interessiert natürlich alle Verbände, egal in welchem Bereich sie jetzt schwerpunktmäßig unterwegs sind. Weil wenn man nicht gescheit Radfahren kann, weil sich's unsicher anfühlt, dann werden die Produkte letztendlich auch nicht verkauft, egal ob es ein Leasingfahrrad oder ein Abo-Fahrrad oder ein ganz gekauftes Fahrrad ist. Ja, also das denke ich mal ist so das Wesentliche. Wir pflegen den Kontakt in Richtung Politik und wir versuchen eben mit unseren Angeboten und unseren Argumenten in die politischen Prozesse reinzukommen. Wir gucken gleichzeitig, welche Prozesse schiebt die Regierung von sich aus an. Wo müssen wir da dabei sein? Zu welchem Zeitpunkt müssen wir mit bestimmten Leuten und mit bestimmten Vorschlägen auftreten. Und dann machen wir natürlich so Sachen, Veranstaltungen, ja, zum Beispiel den Viva Velo parlamentarischen Abend, wo der Verkehrsminister Bissing aufgetreten ist. Da organisieren wir mit. Wir haben letztes Jahr eine Branchenstudie erstmals mit dem Wuppertal-Institut gemacht, wo wir die Wirtschaftszahlen der Fahrradbranche dargelegt haben, um auch zu zeigen, da passiert was. Ne? Es ist nicht nur die Angst vor dem Verlust der Arbeitskräfte im Automobilbereich und vielleicht auch ein wirtschaftlicher Abschwung durch weniger Verbrenner in Deutschland, sondern wir haben im Fahrradbereich auch einen Wirtschaftsfaktor, der wächst und natürlich auch in anderen alternativen Verkehrsbereichen solche Sachen dann aufzuzeigen, zum Beispiel Studien zu beauftragen. Das ist auch Teil unserer Arbeit.
Weil du sagst, das Thema Leasing, das Thema Abo ist ein relativ großes Thema bei euch auch. Wie ist denn dein Blick da auf die Zukunft? Also werden wir irgendwann den Punkt haben aus deiner Sicht, wo Räder eher geleased oder im Abo quasi sich geholt werden, als dass sie wirklich gekauft werden? Und was hätte das aus deiner Sicht für Vorteile, das so zu handhaben?
Ich finde das ein bisschen schwierig zu sagen tatsächlich. Also da müsste man ja wirklich ein bisschen in die Glaskugel gucken. Glaube schon, dass das Leasing noch ein erhebliches Wachstumspotenzial hat. Wir haben ja jetzt in Baden-Württemberg und also eine Tariföffnung mit der IG Metall. Wir haben die kommunalen Angestellten letztes Jahr mit Verdi gemeinsam eine Tariföffnung fürs Leasing bekommen. Und wenn Tarifverträge generell geöffnet werden, was ich denke, was jetzt eine Frage der Zeit ist, bis das kommt, und auch Beamtenbesoldungsgesetze nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in anderen Bundesländern eben geöffnet werden fürs Leasing, dann reden wir, glaube ich, nochmal von einer guten Verdopplung des Marktes. Und dann kann es schon mal sein, dass irgendwann ein Viertel der Räder zum Beispiel übers Leasing gehen. Das ist jetzt durchaus denkbar, der Neuverkauf. Also sagen wir mal sowas wie 1 Million im Jahr an Rädern. Es kann aber auch durchaus noch mehr werden. Es kann aber auch sein, dass es einen Sättigungszeitpunkt gibt. Ich glaube, das ist aber auch, also für mich gar nicht die entscheidende Frage, sondern für mich ist die Frage, wie schaffen wir es, dass das Fahrrad wirklich seine Flexibilität voll ausspielen kann. Und das kann eben auch sein, dass jetzt die Abo-Modelle vielleicht einen großen Teil vom Kuchen bekommen. Mir ist wichtig, dass der Kuchen insgesamt größer wird, dass es mehr Fahrrad im Mobilitätsbereich gibt. Und ich glaube, was halt fürs Abo und fürs Leasing ein Stück weit spricht, ist, dass die Leute halt es wahnsinnig wertschätzen, wenn die Lösungen convenient, also praktisch und einfach sind für sie. Ja, nicht jeder möchte gerne sein Fahrrad selber reparieren zum Beispiel und nicht jeder ist da auch so interessiert an den technischen Details, sondern viele freuen sich vielleicht, wenn sie einfach eine feste Wartung haben oder sogar eine komplette Garantie für alle Teile und wenn was ist, bringen sie es einfach zum Händler, wird gemacht, gut ist. Oder vielleicht beim Abo sogar, man gibt es gleich ganz zurück, wenn was ist und tauscht es in ein anderes, weil man vielleicht ein neues probieren will. Also ich glaube, das ist was ja in vielen verschiedenen Konsumerbereichen einfach Zuspruch findet, diese eher ja, so Low-Maintenance-Angebote. So. Aber wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, wo der Trend hingeht. Ich hoffe oder ich gehe davon aus, dass wir mit diesen Angeboten einfach vor allen Dingen auch neue Zielgruppen reinbekommen, die vielleicht bisher nicht Fahrrad gefahren sind, dass wir insgesamt damit den Kuchen größer machen können und letztendlich die Branche davon profitiert, dass es eine Diversifizierung im Markt gibt.
Aus meiner Sicht, oder habe ich immer das Gefühl, wenn ich so auf das Thema Rad schaue, dann ist es im Infrastrukturbereich oft auch so ein bisschen ein Problem der Anschlussmobilität im Mobilitätsmix und wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie man das lösen kann, dass das Rad da eine tragende und gute Rolle tatsächlich spielt, weil es da oft irgendwie einfach schwierig ist, das mitzunehmen. Du hattest jetzt vorhin schon gesagt, dass aus deiner Sicht der Fokus oft ein bisschen zu stark auf ÖPNV auch gelegt wird. Magst du in den Bereich vielleicht nochmal kurz reinschauen und da deine Sichtweise beleuchten?
Ich denke, dass da ein Umdenken passiert. Also der ÖPNV in Kombination mit dem Fahrrad ist natürlich eine total wichtige Form, unterwegs zu sein. Und wir sind jetzt zum Beispiel gerade sehr aktiv in einem Bündnis mit der Deutschen Bahn gemeinsam, wo es darum geht, Abstellanlagen an Bahnhöfen nochmal massiv zu verbessern, nochmal eine ganz große Menge an neuen, sicheren Abstellanlagen an Bahnhöfen zu bauen. Da wird auch jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen ein gemeinsames Papier rauskommen, an dem wir mitarbeiten. Da geht es eben dann ganz viel eben um das Abstellen und auch um das Sharing an Bahnhöfen, weil zum Beispiel in den Niederlanden ist der Anteil der Bahnkundinnen und Kunden, die mit dem Fahrrad zum Bahnhof kommen, extrem hoch. Also da ist sozusagen der Anteil der Menschen, die mit dem Rad zur Bahn kommen, viel, viel größer als hier. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Wachstumsmarkt auch für den öffentlichen Verkehr. Insofern sehe ich jetzt gar nicht unbedingt, dass der Fokus auf den ÖPNV zu groß ist, sondern man muss es halt zusammendenken. Und dafür stehen wir auch total ein. Wir haben auch, das habe ich vorhin bei unserer Arbeit noch nicht dazu gesagt, wir haben ein Bündnis gegründet, Bündnis Nachhaltige Mobilitätswirtschaft, wo wir mit dem Verband der Verkehrsunternehmen, der Allianz pro Schiene und dem Bundesverband Carsharing als Kernorganisationsgruppe und noch mit vielen anderen Wirtschaftsverbänden aus der alternativen Mobilitätswirtschaft zusammen mal zeigen wollen, was eigentlich dieser riesige Wirtschaftsfaktor ausmacht an Beschäftigung, aber auch an Wirtschaftskraft. Und da entwickeln wir dann auch solche Forderungen, eben eine bessere Verknüpfung zu ermöglichen, damit dieses Mosaik, was wir brauchen, um die Abhängigkeit vom Auto zu verringern, sozusagen sich voll entfalten kann.
Jetzt ist es so, dass das Thema Mobilitätswende recht oft und logischerweise auch natürlicherweise aufgrund der Verdichtung eher im urbanen Kontext durchexerziert wird. Ich lebe selber im ländlichen Raum und bekomme so ein bisschen mit, dass gerade also das Thema Mobilitätswende, ländlicher Raum, oftmals sehr schwierig ist in der Kommunikation. Ich habe tatsächlich vorletzte Woche erst mit Katja Diel einen Podcast genau dazu gehört auch, wo sie diese Problematik angesprochen hat. Hast du eine Idee oder habt ihr eine Idee, wie wir den ländlichen Raum bei dem Thema stärker abholen? Oder die provokante Frage, ist es aus Impact-Sicht eventuell auch gar nicht notwendig, sich darauf irgendwie zu konzentrieren?
Also es ist eine total spannende Frage. Ich find's auch cool, dass du die ansprichst, weil es gibt eine Sache, die mich da sehr irritiert oder auch ärgert ein bisschen. Ich glaube, wir sind ein bisschen unehrlich, wenn wir darüber, also nicht wir alle, sondern häufig die Gegner der Verkehrswende sind ein bisschen unehrlich, wenn sie vom ländlichen Raum sprechen, weil da wird dann immer schnell so getan, als wäre quasi alles, was außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings ist, wäre ländlicher Raum. Und das ist ja erstmal nicht richtig. Wenn man sich die Regionalgliederungen anschaut, dann sieht man, dass, also es gibt ja vom Verkehrsministerium zum Beispiel, gibt es eine Raumgliederung, da komme ich dann auch wieder zu meiner Geografiewurzel sozusagen, und da gibt es unterschiedliche Arten, wie man das aufteilen kann, aber am Ende ist das, was wirklich dörfliches Gebiet ist, das sind ungefähr 20% der Menschen. 80% der Menschen wohnen immer noch in der Nähe von einem städtischen Zentrum, von einer Metropole oder. Also die haben sozusagen in ihrer nahen Umgebung eigentlich die wichtigsten Versorgungsplätze, Schulen, Einkaufen, Ärzte und so weiter. Und sie können auch von dort aus mit dem ÖPNV dann in eine Metropole fahren, wo es meinetwegen dann Universitäten oder Ähnliches gibt. So. Und bei denen würde ich jetzt erstmal sagen, da ist eigentlich sind das dann ähnliche Probleme, wie man vielleicht auch in der Stadt hat. Da fehlt dann der Radweg an der Landstraße zwischen zwei Ortschaften. Das sind dann 3 Kilometer, die man von, ich kenne es ja, ich sehe es ja jetzt hier, ich bin ja in der Nähe von Oranienburg jetzt die meiste Zeit der Woche. Und da sieht man das auch ganz häufig, Schilder an den Landstraßen, wo steht, hier fehlt der Radweg. Also da gibt es tatsächlich auch Bürgerinitiativen mittlerweile, die dann sagen, ja, meine Kinder müssen halt ins Nachbardorf und die wollen eigentlich gerne mit dem Rad fahren, aber ich habe keine Lust, die also quasi ohne Schutzstreifen, also geschweige denn ein separater Radweg, irgendwie da mit den Brummis zusammen auf der Landstraße fahren zu lassen, im Winter, in der Dämmerung morgens, was ich auch gut verstehen kann. Ja, aber da ist es dann eben auch wieder eher ein Infrastrukturthema und nicht eins, dass es komplett unmöglich ist. Also da würde ich wirklich sagen, wenn man es schafft, dass in diesen Randbereichen von Metropolen oder kleinstädtischen Räumen oder eben vielleicht auch so dörflichen Räumen, die ganz nah an der Stadt noch dran sind, dass man da wirklich eine vernünftige Infrastruktur für den Radverkehr hinbekommt, dann nutzen die Leute das auch. Also es ist ganz interessant, der Radverkehr galt in der Nachkriegszeit als etwas, was nur im ländlichen Raum funktioniert, weil es in der Stadt zu gefährlich ist. Und heute ist es genau umgekehrt. Heute heißt es, es ist nur was für die Städte, weil auf dem Land geht es ja nicht so. Dann gibt es natürlich die 20%, wo ich sagen würde, das ist tatsächlich schwierig, da heute zu sagen, mach's ohne das Auto. Also ich gehe zum Beispiel zum Sportklettern sehr häufig in die Fränkische Schweiz, in die sogenannte, also der Bereich so Bamberg, Bayreuth, Nürnberg. Und wenn man da sozusagen in den kleinen Dörfern, in diesen kleinen Flusstälern, Pegnitztal oder Ähnliches ist, da würde ich schon sagen, ja, da fährt dann der Schulbus zweimal am Tag in den Schulwellen, fährt er, wenn es dumm läuft, gar nicht. Und da wüsste ich wirklich, im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, ist es wirklich schwierig, da irgendwie ohne Auto klarzukommen. Ist natürlich total blöd für Leute, die kein Auto haben, aber das muss man schon auch anerkennen. Nur, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, mir kommt es manchmal so vor, als wären 50% der Leute Bewohner des Pegnitztals. Dabei sind es eigentlich nur 20. Und das finde ich, wenn wir die anderen 80% in den Griff bekommen würden, dann hätten wir ja in diesem ganzen Verkehrsthema überhaupt nicht die Schmerzen, die wir jetzt haben. Weil dann hätten wir den Stau nicht, dann hätten wir die überfüllten Städte nicht und wir hätten auch nicht das Problem mit den Treibhausgasemissionen. Das heißt, ich würde sagen, lass uns auf die Low-Hanging-Fruits konzentrieren und das sind immer noch ungefähr 80% der Menschen und denen müssen wir vernünftige Radwege anbieten, denen müssen wir einen guten ÖPNV anbieten und wenn es ganz toll läuft, dann kriegen die vielleicht sogar irgendwann einen On-Demand-ÖPNV, der vielleicht irgendwann autonom fährt. Das ist ja dann eher Katja Diels Beritt, aber so, das wäre natürlich klasse, ja, wenn wir das hinbekommen, weil ich finde, die Leute haben schon auch einen Anspruch auf einen stündlichen ÖPNV ins nächste Zentrum und das nicht nur zwischen 10 und 18 Uhr, sondern zwischen 8 und 22 Uhr. Ja, genau. Dann sehe ich aber schon, sehe ich den ländlichen Raum überhaupt nicht als abgehängt und kann man sich nicht drum kümmern, weil lohnt sich nicht.
Was mich tatsächlich auch noch interessieren würde, ihr habt es jetzt geschafft, seit 2019 doch einen relativ schlagkräftigen Verband auch aufzubauen. Und wir haben im Podcast so das Thema Radindustrie und politisches Engagement immer wieder mal. Und also ich mag die Branche sehr, tue mich aber ab und zu tatsächlich schwer mit dem gefühlt geringen, konkreten Engagement, das sie zeigt. Wie nimmst du das wahr, was so Radindustrie, politisches Engagement anbelangt? Also geht da noch mehr? Und wenn ja, woran hängt es, dass da nicht mehr passiert aktuell?
Also ich würde schon sagen, dass da deutlich mehr geht. Also um jetzt mal ein Beispiel zu sagen, ich glaube, dass mit Paul Lange und mit Jobrad es eigentlich nur zwei Unternehmen gibt, die sich so etwas wie einen Lobbyisten oder mehrere Lobbyisten leisten. Bei Jobrad sind es nochmal deutlich mehr. Aber ich würde schon sagen, dass das eigentlich vielen Unternehmen gut stehen würde. Also jedes Unternehmen, keine Ahnung, das einen bestimmten Umsatz erreicht hat, denke ich, würde ich mich freuen, das sagen wir auch unseren Mitgliedern, haben wir auf der letzten Mitgliederversammlung gesagt, denkt daran, es ist toll, dass ihr bei uns Mitglied seid, es ist super, dass ihr uns mit eurem Beitrag unterstützt und wir sind auch total froh, dass wir auch die fachliche Expertise immer wieder anzapfen können. Aber wir freuen uns auch, wenn die Unternehmen quasi parallel noch eine eigene Interessensvertretung aufbauen. Also ich denke, da ist noch eine Menge an Möglichkeiten drin. Woran das genau liegt, Ich glaube, dass die Fahrradbranche halt eine sehr stark mittelständisch geprägte Branche ist, die auch sehr viel, sagen wir mal, lange Zeit vor allen Dingen so im Freizeitbereich stark war. Und vielleicht dieses Mission Statement zu sagen, wir sind eigentlich nur ein urbanes Verkehrsmittel und wir wollen eigentlich die urbane Verkehrswende oder die Verkehrswende auch in den randurbanen Bereichen, die wollen wir eigentlich mitprägen und wir wollen unsere Potenziale da heben und wir wollen vielleicht auch 3 oder 4-mal so viel Verkehr abwickeln wie im Moment. Das ist vielleicht gar nicht so präsent gewesen bei vielen, weil vielleicht auch einfach das Gefühl war, unser Unternehmen ist eigentlich an einem sehr guten Zustand. Wir wollen jetzt vielleicht gar nicht unbedingt jedes Jahr 15, 20% größer werden. Das ist ja auch legitim als Unternehmen. Ich finde das auch gar nicht unbedingt unsympathisch, nicht immer im höher, schneller, weiter zu denken. Aber ich glaube, angesichts der Potenziale und des Drucks, den wir haben, um Lösungen zu bringen im Verkehrsbereich, ist es doch zu begrüßen, wenn die Branche da sozusagen ein bisschen selbstbewusster und stärker auftritt. Und ich glaube auch, dass das jetzt so langsam passiert. Also ich meine, wir sind ja jetzt mittlerweile zum Glück nicht mehr der einzige Verband, der seine Zentrale in Berlin hat. Und ich glaube auch in den anderen Verbänden, da geht es schon auch nach vorne. Und ich sehe eigentlich schon, dass da jetzt ein Ruck und ein wachsendes Engagement in der Branche existiert so.
Dann lass uns vielleicht noch mal kurz so zum Abschluss auch in Richtung Mobilitätswende schauen. Wir hatten gerade schon so das Thema einerseits ländlicher Raum, andererseits urbaner Raum und was Hebel auch anbelangt. Was sind denn aus deiner Sicht so als nächste Schritte vielleicht auch die größten Hebel, um Mobilitätswende in Richtung Fahrrad voranzutreiben?
Ja, also ich glaube, man muss da wirklich einfach ganz ehrlich sein. Am Ende geht es um die Flächen. Also wir können, es ist einfach, man kann alles Mögliche machen an schönen Angeboten, aber wir müssen einfach an die Flächen ran und wir müssen sagen, ja, wir müssen Flächen vom Autoverkehr wegnehmen, weil es muss Standard sein, dass die Fußinfrastruktur, die Fahrradinfrastruktur und der Platz für den öffentlichen Nahverkehr Priorität hat, weil das ist das, was alle Menschen nutzen können und was mit einem geringen Flächenaufkommen die maximale Leistungsfähigkeit schafft. Das ist nämlich am Ende auch eine wirtschaftliche Frage, weil letztendlich eine Straße, die ich so aufbaue, wie ich es gerade gesagt habe, also Priorität für die flächeneffizienten Verkehrsmittel, die ist am Ende auch viel leistungsfähiger. Da kommt auch das Lieferfahrzeug und der Krankenwagen und sonst welche prioritären Sachen kommen eben schneller durch, weil sie nicht im Stau hängen mit allen anderen zusammen. Und dieses komische gesellschaftliche Bild, jetzt müssen wir dann bald wieder mit Pferdekutschen durch die Stadt fahren, das ist einfach eine total verquere Wahrnehmung, sondern also eine moderne Stadt, das sieht man jetzt auch in Paris oder auch in einigen anderen Metropolen und natürlich klassisch in den holländischen Großstädten, die hat eben viel mehr Radverkehr. Das funktioniert besser, das ist auch attraktiver. Und deswegen glaube ich, wir müssen an die Flächen ran, wir müssen an den ruhenden Verkehr, den sogenannten, also an das Parken. Es kann nicht sein, dass unser öffentlicher Raum da verschleudert wird, quasi für eben sehr, sehr wenig Geld, dass man da über 24 von, also von 23,5 Stunden von 24 sein Auto einfach abstellen kann. So leid es mir tut, ich verstehe das auch, dass das Autofahren toll finden. In der Zeit, wo ich selber ein Auto hatte, fand ich es natürlich auch bequem. Aber wenn man es mal ein bisschen abstrakter betrachtet, dann muss man, glaube ich, schon zu dem Schluss kommen, wenn da Kinder spielen, wenn da Aufenthaltsräume sind für Cafés, für Begegnungszonen, für Radwege, dann ist da insgesamt gesellschaftlich einfach mehr Nutzen drin. Die Ehrlichkeit, denke ich, sollte man einfach haben. Und ich glaube, da müssen wir einfach als Gesellschaft uns trauen und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen sich trauen. Da gibt es Mehrheiten, meiner Meinung nach. Das sieht man, glaube ich, an den Stellen, in den Städten, wo sowas gemacht wurde, gibt es hinterher eigentlich immer die Mehrheit dafür, die das auf keinen Fall zurückhaben will. Das sind dann oft am Anfang die Ängste, der Einzelhandel kriegt keine Kunden mehr und so weiter. Also da müssen wir ran. So, und das Zweite finde ich, man muss wirklich gucken, wo sind die großen Geldströme, die im Mobilitätsbereich bewegt werden. Sei es Elektromobilitätsförderung, sei es Dieselprivileg, sei es Pendlerpauschale. Man muss sich diese Sachen angucken und gucken, was wird da subventioniert? Und ist es das, was wir gesellschaftlich wollen? Oder in den meisten Fällen ist es genau das Gegenteil. Also der Verkehrsbereich subventioniert eigentlich das, was man am wenigsten haben will. Flugverkehr, private Autonutzung, Parken in der Stadt. Und die Sachen, die man eigentlich haben will, Fahrradverkehr, Bahnverkehr, Fußverkehr, die werden eigentlich benachteiligt. Und das ist natürlich total paradox. weil es steht dem total im Wege, was man will. Ja? Und da muss meiner Meinung nach ein Umdenken passieren, wo man sich eben wirklich anguckt, was sind die entscheidenden Stellschrauben, mit denen man das Mobilitätsverhalten der Menschen beeinflusst und an denen müssen wir Veränderungen machen. Das ist auch in meiner Zeit beim VCD schon immer das Thema gewesen, wo wir dran gearbeitet haben. Und ich hoffe wirklich, dass wir zum Beispiel mit sowas wie diesem Bündnis nachhaltige Mobilitätswirtschaft, wo wir eben dann nicht nur aus der Fahrradperspektive gucken, sondern auch den Nahverkehr und die Bahn im Fernverkehr mit drin haben, dass wir das schaffen, dass wir gemeinsam zeigen, Leute, wir haben ein Mobilitätssystem anzubieten, was integrativer ist, was klimaschonender ist und was letztendlich auch leistungsfähiger ist. Und deswegen kann die Politik das auch mit gutem Gewissen fördern, ohne Angst zu haben, dass dann irgendwie Deutschland zusammenbricht.
Wenn du jetzt das Thema Fläche erwähnst, also das heißt, im Grunde geht es ja am Schluss auch um Infrastruktur. Also lass uns vielleicht mal konkret auf eine Stadt wie Berlin schauen. Was ist denn aus deiner Sicht die Fläche, die der Radverkehr dort benötigen würde? Also von was reden wir da? Also wenn wir uns die Verkehrsflächen insgesamt in Berlin anschauen, wie viel Prozent davon müssten aus deiner Sicht in Richtung Radverkehr umgeschifft werden?
Man könnte natürlich mal anfangen und sagen, entsprechend der Wegeanteile das zu machen, dann ist es so, dass der Autoverkehr für den Anteil, den er an den Wegen hat, ungefähr das Doppelte an Fläche hat, so roundabout, je nachdem, wie man das zählt. Ich glaube, Changing Cities kommt zu extremeren Ergebnissen als die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr, um es mal so ein bisschen kryptisch zu sagen. Aber was ich glaube, ist, wir müssen es eigentlich so denken, wir brauchen ein Netz an hochwertigen Radwegen, sei es diese sogenannten Protected Bike Lanes oder sei es Fahrradstraßen oder wirklich Tempo 30, was dann entsprechend auch kontrolliert wird. Das alles kann ja in der entsprechenden Straße mit einem entsprechenden Durchsatz dazu führen, dass man es für den Fahrradverkehr gut nutzen kann. Und ich glaube, das muss das Ziel sein. Wir müssen aufhören mit diesem, jetzt haben wir eine Protected Bike Line hier und eine andere da. Das muss alles ein bisschen zusammenhängen und man darf nicht sich fühlen wie in so einem Jump'n'Run-Spiel, wo man irgendwie ein Stück weit geradeaus läuft, dann muss man irgendwo hochspringen, dann muss man eine Weile durch den Tunnel und dann muss man, also man will ja nicht das Gefühl haben, dass das Radfahren in der Stadt selber die Herausforderung ist und man will ja eigentlich entspannt von A nach B kommen. Und dieser Netzgedanke, der verlangt eben, dass ich entweder auf den Hauptverkehrsadern eine Verkehrsspur vom Autoverkehr wegnehme oder dass ich eben in einem ruhigen Nebenstraßennetz eine gute Fahrradstraße ausweise, die entsprechend parallel geht. Es muss nur halt am Ende die kürzeste und schnellste Verbindung sein, weil klar, als Fahrradfahrer trampel ich selber in die Beine und muss was leisten. Das heißt, ich bin nicht so tolerant mit Umwegen und dementsprechend sollten das schon die wirklich, wie dein Podcast ja auch heißt, die Desire Lines sozusagen, die sollten es dann eben schon sein, ja. Und ich glaube, wenn man das, ich kann das jetzt gar nicht auf eine Zahl, was die Fläche betrifft, so gut runterbrechen. Ich denke mal, man müsste wahrscheinlich ungefähr das Doppelte von dem, was es im Moment gibt, nochmal draufpacken und dann hätte man einen ganz guten Bereich. Aber ich glaube, vor allen Dingen geht es wirklich darum, und das haben ja der Radverkehrsentscheid in Berlin auch gut gemacht, die haben ja wirklich gesagt, bis auf Kiezebene runter, was brauchen wir, damit man hier sicher Radfahren kann. Und da muss jetzt eigentlich vor allen Dingen gehandelt werden.
Dann ist das doch ehrlicherweise ein schöner Abschluss. Die Handlungsaufforderung an ja, sowohl Industrie, glaube ich, und an uns alle, die wir da engagiert sind. Vasilis, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das sehr spannende Gespräch und vor allem für euer Engagement in Berlin.
Sehr gerne. Vielen Dank. Es hat mir auch Spaß gemacht, am imaginären Lagerfeuer mit dir zu sitzen.
Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gern eine Mail an podcast@desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.